An der Stelle ist mir persönlich nochmal wichtig zu betonen, dass wir bei KPMG Forensik sowohl in Investigations allgemein, aber auch in solchen forensischen Interviews im Speziellen neutral reingehen und auch neutral an die Sache herangehen. Also wir sind nicht da, um zu verurteilen. Unser Auftrag ist da ziemlich klar. Wir stellen Fakten zusammen. Nur mit dem Ansatz kann so eine Untersuchung auch wirklich gelingen.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. Was passiert, wenn in einem Unternehmen der Verdacht auf Betrug, Compliance-Verstöße oder Unregelmäßigkeiten im Raum stehen? In dieser Folge spreche ich mit Marco über seinen Alltag im Forensic Consulting bei KPMG. Wir sprechen über die Zusammenarbeit mit Kunden in sensiblen Situationen, über den Umgang mit Daten, Interviews und internen Stakeholdern bis hin zu den Skills, die in diesem Feld wirklich zählen. Herzlich willkommen, Marco.
Dankeschön, Constanze. Freut mich, dass ich hier sein kann und dass ich ein bisschen über die Forensik bei KPMG berichten darf.
Ich bin so gespannt auf den Einblick in dieses spannende Themenfeld. Bevor wir uns dem widmen, würde ich mich gerne mit dir der Rubrik zum Kennenlernen widmen. Die Fantastischen Vier. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Kann gerne losgehen.
Screentime. Wie verbringst du deine Zeit am liebsten unproduktiv?
Abends oder am Wochenende merke ich schon, dass mein Social-Media-Konsum höher ist, als es noch vor einigen Jahren war.
Ja, das kenne ich. Afterwork Reset. Was ist dein Go-To-Ritual nach einem intensiven Arbeitstag, um wieder runterzukommen?
Sport. Also ich mache gerne funktionelles Training und High-Intensity-Intervall-Training und ich merke, dass ich mich dabei ausschließlich mit mir, mit meinem Körper auseinandersetze und nicht über alles Mögliche nachdenke.
Gameshow. Welches ist dein Lieblingsspiel?
Mein Lieblingsspiel ist wahrscheinlich Monopoly.
Tab Safari. Wie viele Browser-Tabs hast du gerade offen und was sagt das über deinen Arbeitsstil?
Ich muss einmal reinschauen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Browser-Tabs offen, aber ich habe gleichzeitig 8 Excel-Dateien offen. Ich glaube, dass das jetzt weniger über den Arbeitsstil an sich sagt, aber mehr über die Projektanforderungen, die wir aktuell haben. Also ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem aktuellen Projekt wissen vermutlich ziemlich genau, von welchen 8 Excel-Dateien ich gesprochen habe.
Super gut, vielen Dank. Das war der perfekte Übergang in unser Interview, wo wir uns nicht diesen Tabellen widmen können, aber deinem Arbeitsstil und was dich halt im Alltag beschäftigt. Vielen, vielen Dank für diesen ersten Start.
Gerne.
Nimm uns mal mit an den Anfang. Wie bist du zu KPMG gekommen und was hat dich dazu gebracht, in der Forensik zu starten?
Also ich habe bei KPMG in einem ganz anderen Bereich angefangen. Und zwar waren wir da in einem Großprojekt und haben da auch teilweise Betrugsfälle analysiert.
Aha.
Mich hat das sehr interessiert und hatte dann das Glück, dass ich mich vor Ort mit Leuten austauschen konnte, die einen direkten Draht in die Forensikabteilung bei KPMG hatten.
Und was hast du studiert? Es gibt jetzt ja keinen Studiengang, der direkt dorthin führt, oder täusche ich mich?
Richtig. Ich habe Kommunikationswissenschaft und Rechtswissenschaft im Bachelor studiert und ich habe International Management im Master studiert. Es gibt tatsächlich nicht den einen maßgeschneiderten Forensikstudiengang, auch wenn sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Wirtschaftsrecht kommen.
Okay, verstehe. Und für alle, die, wie ich, die Forensik bisher nur aus der Medizin kennen, was umfasst Forensik bei KPMG konkret? Also welche typischen Themen und Fälle bearbeitet ihr und wo liegt vielleicht auch die Abgrenzung zu Audit oder zur klassischen Beratung?
Forensik bei KPMG beschäftigt sich primär mit der Prävention, Aufdeckung und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität. Also das bedeutet, wir unterstützen Unternehmen dabei, Verdachtsfälle wie Betrug oder Korruption oder auch andere wirtschaftskriminelle Handlungen zu untersuchen, Schäden, also oft finanzielle Schäden, zu beziffern und Verantwortlichkeiten aufzuklären. Also interessant ist, dass wirtschaftskriminelle Handlungen in fast allen Unternehmensbereichen, aber auch in fast allen Unternehmensfunktionen vorkommen und wir dementsprechend einfach vieles mitbekommen. Bei KPMG-Forensik sind wir dabei ziemlich interdisziplinär aufgestellt und wir decken ganz unterschiedliche Bereiche ab. Es gibt beispielsweise den Bereich Fraud Risk Management. Da geht es primär um die Prävention. Also wir analysieren Prozesse und Strukturen in einem Unternehmen und suchen systematisch nach Schwachstellen, die Betrug überhaupt ermöglichen. Dazu gehören Risikoanalysen, aber auch die Entwicklung von Präventivmaßnahmen, die helfen, solche wirtschaftskriminellen Handlungen schon im Ansatz zu verhindern. Es gibt aber auch den Bereich Cyber Incident Response, also wenn Unternehmen Opfer von Cyberangriffen werden, dann sind wir auch aktiv.
Ja, das wird wahrscheinlich immer häufiger.
Ja, definitiv. In dem Bereich unterstützen wir Unternehmen dabei, Angriffe einzugrenzen, zu analysieren und die Ursachen zu verstehen. Das Ziel ist, Schäden schnell zu begrenzen und aus dem Vorfall zu lernen. Also man denkt vielleicht zunächst an Cyber Security, aber der wesentliche Unterschied zwischen Cyber Security und Cyber Incident Response ist, dass ersteres den Schwerpunkt tendenziell auf der Prävention hat, während Cyber Incident Response konkrete Maßnahmen umfasst, wenn der Angriff schon stattgefunden hat. Im Bereich Forensic Investigations, also das ist der Bereich, in dem ich schwerpunktmäßig unterwegs bin, führen wir unabhängige Untersuchungen durch, wenn es Hinweise auf wirtschaftskriminelle Handlungen gibt, also Betrug, Unterschlagung, Korruption und solche Dinge. Wir schauen dann, was genau ist passiert, wer war beteiligt und wie hoch sind potenzielle Schäden. Und am Schluss liefern wir eine saubere und belastbare Dokumentation ab, die im Zweifel auch vor Gericht Bestand hat. Der Unterschied zur klassischen Wirtschaftsprüfung besteht unter anderem darin, dass wir kein Testat ausstellen. Wir gehen am Ende nicht so vor, dass wir in einem Unternehmen sagen, dieses Unternehmen ist fraudfrei sozusagen, sondern wir untersuchen schon sehr konkrete Sachverhalte.
Verstehe. Braucht man für den Einstieg in die Forensik bestimmte Qualifikationen oder Zertifikate oder bekommt man von KPMG Schulungen oder Trainings, um fachlich und oder methodisch darin ja fit zu werden, wenn es schon eben kein direktes Studium gibt?
Also es gibt Programme wie der Certified Internal Auditor, die sind definitiv wertvoll, aber man kann sie auch bei KPMG machen und wird dabei unterstützt, wenn man sich weiter in die Richtung spezialisieren möchte.
Super.
Was allgemeine Trainings und Schulungen angeht, da bietet KPMG eine ziemlich breite Palette an Forensik-Schulungen, die einen fachlich und methodisch sehr gut vorbereiten. Also dazu gehören zum Beispiel unsere forensischen Fachtrainings. Da lernen wir anhand von realitätsnahen, aber trotzdem noch fiktiven Fällen typische Vorgehensweisen beispielsweise, klassische Fallkonstellationen, aber auch so Dinge wie Berichterstellung. Und je nachdem, wo man sich innerhalb der Forensik bewegt, da gibt es dann immer wieder Spezialtrainings, also beispielsweise für forensische Interviews. Da lernt man dann sehr praxisorientiert, wie man solche Interviews mit verschiedenen Persönlichkeitstypen professionell führt.
Ich bin natürlich total neugierig, wie das in der Praxis aussieht. Kannst du mir einen konkreten Fall skizzieren? Natürlich anonymisiert. Wir reden hier über sehr sensible Daten. Also worum ging es? Wie seid ihr vorgegangen, Schritt für Schritt? Und was war denn das Ergebnis bzw. der Impact für den Kunden? Ich stelle mir das wirklich wie so Detektivarbeit vor in einer Art.
Also ich denke, es wird schwierig, nur von einem einzigen Fall zu berichten. Deshalb werde ich dich und die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach in ganz unterschiedliche Fälle und Regionen der Welt mitnehmen.
Okay, ich bin gespannt.
Also zunächst mal, wenn ich über die Arbeit in Forensik spreche, ist mir wichtig zu verdeutlichen, dass es sehr vielschichtig sein kann. Also so ein Forensikprojekt hat ganz verschiedene Facetten. Man muss wirklich behutsam mit einigen Dingen umgehen und auch behutsam an die Dinge herangehen. Also die Fälle, an denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, haben sich an ganz unterschiedlichen Orten abgespielt, unter anderem in Lateinamerika, im südlichen Afrika, also nicht in Südafrika, aber im südlichen Afrika, in Teilen Europas, aber auch im Nahen Osten.
Musst du für die Untersuchungen immer zu den Mandanten hinfahren, also direkt an den Tatort?
Ich bin teilweise auch vor Ort gewesen, aber das ist nicht immer der Fall.
Okay, verstehe. Wie startet ihr die Investigationen dann?
Also am Anfang steht meistens ein Verdacht im Raum, manchmal auch schon ein ganz konkreter Hinweis. Und oft geht es darum, dass jemand sich möglicherweise auf Kosten eines Unternehmens bereichert hat, dass ungewöhnliche Buchungen aufgetaucht sind oder dass Personen Hinweise auf Fehlverhalten von Kolleginnen oder Kollegen abgegeben haben. Mhm. Und das ist so der klassische Ausgangspunkt und von dort beginnen wir mit der Untersuchung, die in der Tiefe und in der Struktur dann ganz unterschiedlich aussieht. Mhm. Wir gehen in der Regel als Team von 3 bis 10 Personen in so eine Untersuchung rein, geleitet von einer Partnerin oder einem Partner und einem Manager oder einer Managerin von KPMG. Und klassische Fälle laufen so in der Regel einige Wochen oder Monate, in seltenen Fällen auch mal über mehrere Jahre. Mhm. So ein großer Teil unserer Arbeit besteht darin, verschiedene Arten von Daten zu analysieren und zu strukturieren, um sie überhaupt erst zugänglich zu machen. Also wir lesen zum Beispiel nach einer datenschutzrechtlichen Prüfung und Freigabe tausende E-Mails und Chatnachrichten von verdächtigen Personen. Mhm. Da verwenden wir dann spezielle Systeme, in denen wir direkt Auffälligkeiten dokumentieren können und auch als Prüferinnen und Prüfer miteinander kommunizieren. Mhm. Wir prüfen auch Buchungsdaten, wir analysieren Belegketten, wir schauen uns Freigabeprozesse an und insbesondere, wenn wir vor Ort sind, versuchen wir auch inoffizielle und offizielle Prozesse zu verstehen. Mhm. Also offizielle Prozesse sind ja meist irgendwo schriftlich festgehalten.
Ja.
Aber die inoffiziellen ergeben sich immer dann, wenn Personen pragmatische Lösungen im Alltagsgeschäft entwickeln. So würde ich es mal beschreiben.
Und die sind wahrscheinlich auch am spannendsten.
Richtig, genau das sind die spannendsten. Da liegen auch oft die Indizien, die wir später verarbeiten können. Mhm. Und so ein klassischer Ansatz dabei sind Informationsgespräche mit Mitarbeitenden zu führen. Die laufen dann relativ formlos ab, aber die werden natürlich auch dokumentiert. Und auch die Gespräche können plötzlich sehr, sehr spannend werden. Es gibt aber auch so einen sehr, ich würde mal sagen, handfesten Aspekt der Arbeit in der Forensik. Bei einer Investigation beispielsweise standen meine Kolleginnen und ich am anderen Ende der Welt vor so meterlangen Schrankwänden. Es war alles voll mit Ordnern, mit unterschiedlichen Unterlagen und Belegen, die natürlich weder auf Deutsch noch auf Englisch zur Verfügung standen, aber glücklicherweise waren wir der Landessprache mächtig. Ich sage jetzt glücklicherweise, aber das war natürlich kein Zufall, dass ausgerechnet wir dorthin gereist sind. In dem Fall war es letztendlich so, dass wir aus ganz unterschiedlichen Gründen ungefähr 50% dieser Unterlagen, die wir in diesen Schrankwänden stehen hatten, einmal physisch in der Hand hatten. Mhm. In anderen Fällen haben wir sehr datengetrieben gestartet, weil bestimmte Transaktionsmuster auffällig geworden sind. Und da hat es sich angeboten, dort erstmal tiefer hineinzuschauen. Mhm. Ja, aber ich würde dich und die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne noch in ein paar ganz konkrete Szenen aus Untersuchungen mitnehmen. Mhm. Die Szenen haben sich in Afrika bzw. in Lateinamerika abgespielt und in beiden Fällen waren es Tochtergesellschaften, deren Steuerung zumindest in wichtigen Bereichen noch in Deutschland angesiedelt war. Der Hintergrund im ersten Fall ist folgender gewesen. Es wurden mutmaßlich Gelder systematisch aus dem Unternehmen ausgeschleust und mehrere Personen saßen zu dem Zeitpunkt schon in Untersuchungshaft.
Aha.
Ich erinnere mich an eine Person, mit der ich zum Zeitpunkt des Gesprächs, von dem ich gleich berichten werde, schon mindestens 3 Wochen regelmäßig zu tun hatte. Also wir haben viele Informationsgespräche geführt, da wir irgendwann mal gemerkt haben, dass die Person erstens einen sehr guten Überblick hatte, zweitens aber auch sehr kooperativ war. Mhm. Ich würde die Person als freundlich beschreiben, aber ziemlich zurückhaltend. Mhm. Und im Verlauf der letzten Wochen hatte die Person sich mir gegenüber aber schon etwas geöffnet und wir hatten immer eine sehr gute und sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Mhm. Und ich glaube, dass die Gesprächsatmosphäre maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Person uns auch Dinge erzählt hat.
Mhm. Ja, ja, klar.
Wir saßen also in so einem Besprechungsraum. Es war dort gerade Sommer. Also es war super warm, aber alle waren natürlich in Businesskleidung und die Klimaanlage hat nicht funktioniert. Das haben wir öfter versucht, aber an Tag 3 hatten wir das aufgegeben und saßen dann einfach in diesem sehr, sehr warmen Besprechungsraum mit Fenster, das man aber nicht öffnen konnte.
Okay, Torture.
Und in dem Gespräch habe ich der Person irgendwann mal eine einzelne Banküberweisung gezeigt. Also die ist mir immer wieder aufgefallen, weil der Zeitpunkt und die Höhe einfach nicht zu dem gepasst haben, was wir bisher gesehen haben. Mhm. Und ich habe die Person gefragt, ob sie uns helfen könnte, die Transaktion einzuordnen. In dem Moment, als ich die Frage gestellt habe, hat sich aber was verändert in diesem Raum. Und das hat man sehr deutlich wahrgenommen. Mhm. Die Person hat ziemlich lange gezögert, also deutlich länger als sonst. Und ich habe gemerkt, dass die Person nachdenkt und so ins Grübeln gekommen ist. Ich habe aber auch gemerkt, dass das anders war als sonst. Die Person hat so ein bisschen mit sich gerungen, wusste nicht so ganz, wie sie reagieren soll. Die Person saß also da und wurde immer unruhiger und hat dann irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das eigentlich erzählen sollte, aber...
Und euch haben angefangen, die Augen zu leuchten und habt gemerkt, oh, hier sind wir etwas Wichtigem auf der Spur.
Richtig, richtig, ganz genau so war's. Das sind natürlich solche Momente, spätestens ab da ist man hellwach. Uns wurde dann ziemlich präzise erklärt, wie man Dokumente manipuliert und direkt am Laptop gezeigt, wie man erstmal Zugang zu diesen Dokumenten bekommt und im zweiten Schritt, wie man diese Dokumente dann de facto manipuliert, sodass sie aussehen wie echt, aber völlig andere Daten zeigen. Mhm. Dadurch haben wir dann natürlich systematisch nach solchen Diskrepanzen gesucht und sind natürlich auch fündig geworden. Und das war dann eines von vielen Teilen, die wir so zu so einem Gesamtbild zusammensetzen konnten. Ja, es gab noch einen weiteren Fall, von dem ich ganz gerne berichten möchte, der auf ganz unterschiedlichen Ebenen total anspruchsvoll war. Mhm. Also wir reisen einmal auf die andere Seite der Welt. Dort gab es zunächst mal eine ähnliche Ausgangslage. Es wurden Gelder entwendet. Allerdings gab es hier zusätzlich so eine ganz konkrete Bedrohungslage gegen eine Person. Die Person stand bereits unter Personenschutz und hat den Wohnort gewechselt und unser Auftrag ist in der Sache derselbe geblieben. Also wir sind gekommen und wir sollten Fakten klären.
Okay.
Aber das Vorgehen musste ja in jedem Schritt auf die Sicherheit der bedrohten Person zugeschnitten sein.
Ja, verstehe. Hier kommt auch dieser Anteil in meiner Frage zum Tragen, welchen Impact eure Arbeit hat. Und der ist hier ja ganz offenbar, also einfach auch ein Stück weit der Schutz des Lebens dieser Person.
Richtig, ganz genau. Mhm. Das ist an diesem Fall sehr anschaulich geworden, würde ich sagen. Mhm. Auch hier waren wir von KPMG-Seite so ein Team von 4 bis 5 Personen. Mhm. Es waren ein paar Wochen bis Monate geplant und der Vorstand des Unternehmens hat uns beauftragt, die Angelegenheit zu untersuchen. Mhm. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass wir bei der Datenanalyse sehr viel belastendes Material gefunden haben. Also am Ende der Untersuchung standen forensische Interviews an. Und wir sind aktiv mit den verdächtigen Personen ins Gespräch gegangen, um sie mit den Erkenntnissen zu konfrontieren, aber auch um ihnen die Gelegenheit zu geben, sich zu den Vorwürfen erstmal zu äußern. Mhm. Und an der Stelle ist mir persönlich nochmal wichtig zu betonen, dass wir bei KPMG Forensik sowohl in Investigations allgemein, aber auch in solchen forensischen Interviews im Speziellen neutral reingehen. Und auch neutral an die Sache herangehen. Mhm. Also wir sind nicht da, um zu verurteilen. Unser Auftrag ist da ziemlich klar. Wir stellen Fakten zusammen. Mhm. Nur mit dem Ansatz kann so eine Untersuchung auch wirklich gelingen.
Ja.
Und solche forensischen Interviews, insbesondere mit so einer hohen Brisanz wie in diesem Fall, verlangen unglaublich viel Konzentration über sehr viele Stunden hinweg. Mhm. Also das Gespräch ging unheimlich lange.
Ja.
Man steuert da Fragen, man lässt Pausen zu, man achtet auf Zwischentöne und das Transparenzlevel gegenüber der Gesprächsperson in diesem Fall war immer so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass die Reaktionen ganz unterschiedlich ausfallen können, also Wut, Gegenwehr, Schock, Sprachlosigkeit, Tränen und in einigen Fällen kann es auch zu so einem kompletten Abblocken kommen. Mhm. Interessanterweise war in diesem konkreten Fall aber noch was so eine andere Dimension in der Luft, und zwar Erleichterung.
Ja. Hm.
Erleichtert darüber, dass dieses Versteckspiel ein Ende hat, vielleicht sogar so ein Momentum von Neustart in dem Fall gesetzt worden ist. Hm. Aber das sind jetzt meine persönlichen zwischenmenschlichen Beobachtungen.
Ja, krass, wie viele Facetten so ein Interview und auch die ganze Recherche hat. Die forensischen Interviews, von denen du gesprochen hast, spielen eine Schlüsselrolle bei eurer Recherche. Kannst du uns ein paar Impulse geben, wie ihr ein Interview vorbereitet oder welche Fragetechniken dort zum Einsatz kommen?
Ja, gerne. Also forensische Interviews leben von der Vorbereitung. Bei KPMG Forensik gehen wir mit einem ziemlich klaren Ziel, also einem gut strukturierten Ablauf und einem Fragenkatalog in solche Gespräche rein, den wir dann auch ziemlich flexibel einsetzen können. Also wichtig ist es, dass wir ohne Wertung fragen und beleggestützt nochmal nachfassen, aber das alles auch zum richtigen Zeitpunkt dosiert. Also ob man einem kritischen Punkt näher kommt, merkt man, würde ich sagen, selten an ziemlich großen Gesten, sondern an leisen Signalen. Also die Stimme verändert sich, der Blick verändert sich. Mhm. Pausen werden länger oder die Gesprächsstruktur wird ein Stück weit anders, würde ich sagen. Vor Ort ist es natürlich leichter als remote festzustellen, weil mehr Nuancen wahrnehmbar sind. Aber insgesamt ist so eine gründliche Vorbereitung und belastbare Fakten sind die stabilste Basis, um in solche Gespräche zu gehen. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass Mitarbeitende mit uns anders sprechen als mit ihren eigenen Vorgesetzten oder mit ihrer eigenen HR-Abteilung zum Beispiel. Ich denke, das kommt ein Stück weit daher, dass wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ja per Gesetz zur Unabhängigkeit verpflichtet sind und das schafft eben auch Vertrauen.
Ja.
Ich habe auch schon Transkripte von Interviews gelesen, die Unternehmen mit verdächtigen Mitarbeitenden selbst geführt haben und da spürt man sofort, das sind keine leichten Gespräche. Also da steckt viel Emotionen drin, viele Ebenen, die gleichzeitig zusammenwirken. Und es ist auch völlig verständlich und genau da kommt unsere Rolle als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und in dem Fall als Forensik in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ins Spiel. Wir stehen außen und als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind wir unparteiisch und können so die professionelle Distanz halten, die in solchen Gesprächen einfach notwendig ist. Und trotzdem hören wir natürlich empathisch zu und genau dieses Zusammenspiel macht meiner Meinung nach einen ziemlich großen Unterschied. Welche Fragetechnik man im Einzelnen jetzt benutzt, hängt ziemlich stark davon ab, wer vor einem sitzt. Also es gibt Gespräche oder allgemein Gespräche sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie führen, würde ich sagen. Und es gibt bei uns Schulungen, in denen man ziemlich explizit lernt, wie man mit verschiedenen Persönlichkeitstypen umgeht.
Wie läuft dann die Zusammenarbeit mit euren Kunden in einem Forensikprojekt typischerweise ab? Also wer sind eure Ansprechpartner und auch die Organisation des Zugriffs auf Daten und Prozesse interessiert mich in diesem Zusammenhang.
Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist in Forensikprojekten ziemlich besonders, würde ich sagen. Also es ist oft geprägt von so einer Mischung aus Dringlichkeit und so einem verständlichen Bedürfnis nach Sicherheit. Genau deshalb ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit von Anfang an klar und ruhig gestaltet ist. Am Beginn eines solchen Forensikprojektes sprechen wir meist mit einer kleinen, aber vertraulichen Gruppe auf Mandantenseite. Das können Personen aus der Rechtsabteilung, aus dem internen Kontrollsystem, aus dem Compliance-Bereich und sehr häufig eben auch aus dem Top-Management sein. Wir klären dann gemeinsam, worum es genau geht. Welche Informationen bereits vorliegen, wo die größten Unsicherheiten bestehen. In so einer frühen Phase geht es weniger um Zahlen und Analysen, sondern mehr darum, so ein Verständnis für das Gesamtbild zu bekommen. Und wenn die Richtung dann gesetzt ist, organisieren wir den Zugriff auf die relevanten Daten und Prozesse. Also das kann ganz unterschiedlich aussehen. Mal werden uns Daten von Mandantenseite zur Verfügung gestellt, mal ziehen wir die direkt aus den Systemen ab. In so einem Projekt selbst führen wir regelmäßige Abstimmungen mit einem Kernteam auf Mandantenseite. Das kann mal täglich sein, das kann wöchentlich sein. Das ist ziemlich davon abhängig, wie dynamisch der Fall im Konkreten ist. Und diese Abstimmungen helfen einfach beiden Seiten zu verstehen, an welcher Stelle wir gerade sind und wo gegebenenfalls noch weitere Informationen zugeliefert werden könnten. Schwierig wird es aber, wenn eine Person, die für uns potenziell verdächtig ist, selbst versucht mitzuwirken. Also das hatten wir einmal und da muss man extrem aufmerksam sein, aber auch diplomatisch.
Diese Menschenkenntnis und Empathie sind wahrscheinlich auch so Kerneigenschaften, die ihr braucht, um sowas zu erkennen und dann auch entsprechend damit umzugehen, oder?
Ja, ich würde schon sagen, dass diese Skills definitiv helfen und definitiv viel wert sind, weil wir letztendlich immer mit Menschen zu tun haben. Es ist unfassbar spannend, was für einen Umgang mit Menschen man mitbekommt. Es ist sehr, sehr interessant, welche Dynamiken sich auch in Unternehmen teilweise entwickeln. Und es ist auch interessant, wie sich Persönlichkeitstypen eins zu eins in die Kommunikation übertragen lassen. Und das sind natürlich Punkte, wenn man da ein gewisses Gespür für mitbringt oder gewisse Kenntnisse hat, ist es unheimlich hilfreich, würde ich sagen.
Marco, vielen, vielen Dank für diese spannenden Insights in dein Tätigkeitsfeld. Ich bin total begeistert von deiner Arbeit und hätte eigentlich noch viel mehr Nachfragen, die wir jetzt leider alle gar nicht mehr so richtig bearbeiten können, weil wir hier schon etwas den Zeitrahmen gesprengt haben. Aber ich habe das Gefühl, dass auch unsere HörerInnen sehr interessiert an diesem besonderen Arbeitsfeld sind. Ich danke dir sehr.
Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Liebe HörerInnen, ich hoffe, ihr seid genauso begeistert von dieser Episode wie ich. Dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf Spotify da. Darüber freue ich mich immer sehr und werft einen Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle Infos zu KPMG und alle Links zu den offenen Stellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.